Microsoft, Meta und Fortnite-Macher Epic Games, viele der Tech- und Gaming-Giganten verkünden, bald auch ein Metaverse-Unternehmen zu sein. Um zu verstehen, was es mit dem Hype ums Metaverse so auf sich hat, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Genauer 30 Jahre rückwärts. Erstmals genutzt wurde der Begriff Metaverse in dem 1992 veröffentlichten Science-Fiction-Roman Snow Crash von Neil Stephenson. Der Autor beschreibt das Metaverse darin als eine Art globale virtuelle Realität, in der Menschen als Avatare herumlaufen. Das Ganze erinnert ein wenig an heutige Massenmehrspieler-Online-Rollenspiele. Nur gibt es kein Spiel, keinen Highscore, kein festgelegtes Ziel. Das Metaverse ist vielmehr als eine digitale Alternative zur physischen Welt aufgebaut. Und das, woran derzeit viele Unternehmen bauen und Milliarden investieren, ist erdacht als Metaversum, in dem jeder sein reales Leben mit einem Avatar kombinieren kann. Erste Metaverse-ähnliche Welten gibt es bei Online-Spielen bereits, zum Beispiel bei Fortnite. 800 Milliarden US-Dollar soll das Geschäft mit dem Metaversum schon im Jahre 2024 umfassen, prognostiziert der Finanzdienst Bloomberg Intelligence. Und das, obwohl das Metaverse als solches, ja, obwohl es das noch gar nicht gibt. Stattdessen wird Metaverse als Sammelbegriff für digitale, dreidimensionale Erlebniswelten verwendet, in der Menschen zusammenkommen, um zu spielen, einzukaufen, sich mit KollegInnen zu treffen oder Konzerte zu besuchen. Tja, oder eben mit Finanzen zu handeln. Und genau darum soll es in unserer Folge gehen. Mein Gast ist JP Tunigar, der vom S-Hub kommt und sich mit einem kleinen, feinen Showcase mal ans große Thema Metaverse herangetraut hat. Mit einer virtuellen Börsenexperience tingelt er von Messe zu Messe. OMR, Scope und auch bei der FI Connect im November wird er vor Ort sein. Aber dazu später mehr. Zunächst macht es Sinn, uns kurz von einem abholen zu lassen, der sich erstklassig mit allen Neuigkeiten des Digitalen auskennt. Pascal Finette. Er schreibt regelmäßig die Kolumne Message from Silicon Valley für das FI-Magazin, das Kundenmagazin der Finanzinformatik. Und genau aus dieser Kolumne folgen jetzt ein paar schlaue Sätze, denn der Digitalexperte schätzt das alles etwas kritischer ein.
Um genauer begreifen zu können, was da eigentlich vor sich geht, ist es ratsam, erst einmal ein paar Schritte zurückzutreten und sich anzuschauen, was das Metaverse heute ist, was es nach der Meinung einiger Menschen sein sollte und was es sein könnte, wenn man die überzogenen Erwartungen und den atemlosen Hype innerhalb der Branche einmal außer Acht lässt. Dabei leben wir schon seit geraumer Zeit im Metaverse, könnte man einwenden. Täglich verbringen wir Stunden vor unseren Computern, Smartphones, Tablets und Smart-TVs und sind tief versunken in einer Welt, die einzig digital existiert. In dieser virtuellen Welt geben wir unser hart verdientes Geld aus. Und wenn wir es nicht selbst tun, dann gewiss unsere Kinder. Und kaufen uns Dinge, die es nur in der virtuellen Umgebung gibt. Mit Sicherheit können wir davon ausgehen, dass sich dieses Verhalten fortsetzen und ausweiten wird. Und dass es immer umfassender werden wird. Nachdem eine weltweite Pandemie als unerwünschter Beschleuniger agiert hat, haben wir unsere Vertiefung in die virtuelle Welt derart exponentiell beschleunigt, dass ich persönlich Leute kenne, ein Zoom-Meeting einem IRL-Meeting in real life jederzeit vorziehen. Unsere Kinder haben in den grenzenlosen Weiten digitaler Spielplätze wie Roblox, Minecraft oder dem unvermeidlichen Fortnite eine verlockendere Alternative zu anderen Freizeitmöglichkeiten in der realen Welt entdeckt. Konzentrieren wir uns lieber darauf, das Beste aus dem Metaverse zu machen, in dem wir bereits leben.
So, jetzt wissen wir, was sich hinter dem Metaverse verbirgt, aber jetzt möchte ich verstehen, woran JP arbeitet, der in dieser Folge bei Alles Digital zu Gast ist. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, stell dich doch eben kurz selber vor.
Genau, JP ist die Abkürzung französisch für Jean-Philippe, aber JP ging einfach ist einfach einfacher und kürzer sozusagen, deswegen nennen mich alle so. Ja, live von der Bühne, wir sind hier auf der OMR in Hamburg, Tag 2, mega viel los, nach Corona mal wieder so viele Menschen auf einmal, ist surreal, aber es macht unglaublich viel Spaß, mit so vielen Menschen auch wieder zu reden und sich auszutauschen.
Okay, und du bist ja genau der, der für diesen Mix aus real und virtuell jetzt zuständig ist. Du hast von den Möglichkeiten im Metaverse gesprochen in deinem Vortrag. Der heißt noch weiter, Möglichkeiten im Metaverse, die Sparkasse zwischen Hype und Wirklichkeit. Erklär mal, was habt ihr da gemacht? Ihr spracht immer die ganze Zeit von einem Experiment.
Ja.
Erzähl doch nochmal.
Also wir haben, genau, ich muss das ein bisschen aufrollen, wir haben uns ja das Thema aus Zielgruppenperspektive angeschaut, weil im S-Hub haben wir seit 2 Jahren das Thema junge Menschen, also Generation Z und die Generation Alpha sind so die Buzzwords. Und dann haben wir geschaut, okay, was bewegt denn eigentlich junge Menschen? Da sind wir an ganz vielen Themen vorbeigekommen, aber auch an technologischen Themen, weil junge Menschen, das weiß man, Digital Natives werden sie oft genannt, sind jung und affin. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mal rein, da müssen wir an diesen Touchpoint rein. Haben gesagt, da möchten wir ein bisschen rumexperimentieren, weil so virtuelle Welten ja gerade total im Kommen sind. Und da haben wir gesagt, da möchten wir mal was bauen, da möchten wir reingehen, wir möchten experimentieren und einfach mal schauen, wo die Reise hingeht.
Und wir? Wer steht dahinter? Also du arbeitest für den S-Hub, ne?
Genau, ich arbeite für den S-Hub sozusagen und wir haben das aber in einer Kooperation gemacht mit der Finanzinformatik zusammen und mit Microsoft als technischen Partner. Und wir haben auch eine Agentur gehabt, die Eventpunks, die uns sozusagen diese virtuelle Welt gebaut haben.
Okay, jetzt habt ihr mit den Brillen da vorne gestanden. Ich habe es noch nicht ausprobieren können, aber ich will das gleich noch machen. Es ist tatsächlich so, dass ich mich dann in eine virtuelle Filiale begebe oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, virtuelle Filiale haben, das war eine Idee, wir haben ganz viele Brainstorming gemacht, virtuelle Filiale haben wir extra nicht gemacht, weil wir gesagt haben, junge Menschen, die haben ja eh so ein Thema mit, gehe ich jetzt in eine Filiale zu meinem Berater und wenn ich das schon nicht so gerne mache, warum soll ich es denn im virtuellen Welten machen? Wir haben ja gesagt, nee, wir wollen ein anderes Thema nehmen und zwar das Thema Aktien und Traden, weil das für junge Menschen total interessant ist. Und haben wir gesagt, virtuelle Welten, Trading und Aktien mit VR-Brille. Und ich kann noch was lernen. Das klingt eigentlich nach einem Experiment, das ganz gut werden könnte.
Okay, und was heißt, ich kann noch was lernen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich setze die Brille auf und dann bin ich wo?
Du bist erstmal auf einem in einem Lagerfeuer sozusagen, in einem Lagerfeuerbereich, wo du erstmal die Steuerung kennenlernst. Weil wenn du die Brille das erste Mal aufsetzt, ist das total spooky, weil sozusagen diese Steuerung, ja, du hast ja nicht mehr deine richtigen Hände, sondern Controller, du kannst dich umgucken, das ist ein sehr immersives Erlebnis, wenn du dann auch noch den Ton dazu hast. Und im Startareal lernst du erstmal die Steuerung kennen, die Umgebung kennen, es geht auch immer jemand moderiert mit dir zusammen rein und erklärt dir das erstmal. Und wenn du dann so einen Basketball geworfen hast und ein Feuerwerk zünden lässt, dann bist du ready. Und dann geht es in das House of Trading, haben wir das genannt. Und da kannst du dann tatsächlich Aktien fiktiv handeln.
Und das fiktive Geld, was ich da gemacht habe, kann ich dann real mitnehmen oder wie ist das?
Dafür das Budget nicht mehr gereicht, ja, leider. Aber sozusagen, du kannst das wirklich ausgeben an der virtuellen Börse. Du klickst dann, stehst auf so einem kleinen Platz und drückst auf den Startbutton und dann fangen Kurse an zu laufen. Die sind nachgebaut und du hast einen sehr volatilen Kurs von einer Aktie und auch einen Fonds, also quasi ein ETF, der so ein bisschen konservativer läuft. Und diese 5.000 Euro, die du zur Verfügung hast, die kannst du dann nutzen. Kaufst du gerade am Höhepunkt oder am Tiefpunkt, das musst du schätzen. Und das Ziel ist natürlich, dein Geld zu vermehren.
Und habt ihr intern schon mal ein paar Runden gespielt, wer am meisten getradet
hat? Wir haben ein paar Runden gedreht. Ich muss sagen, die Leute verzocken sich ganz schön. Also wir haben ganz viele Leute, die gerne lieber in Einzelaktien investieren und gar nicht mal so die jungen Leute, sondern auch die Erfahrenen. Ich glaube, der Highscore waren irgendwie heute 500 Euro plus. Das ist schon echt gut, weil wir in dieser Simulation 180 Börsentage darstellen. Also so ein halbes Jahr und 500 Euro ist eigentlich, kann man machen.
Okay, jetzt sind wir gerade bei Zeit, halbes Jahr. Wie lange habt ihr da programmiert? Metaverse ist jetzt ja wirklich bei allen immer das Thema. Mhm. Ihr habt jetzt wie so einen kleinen Versuch mal in dieser virtuellen Welt gestartet. Ja, was hat das an Zeit gekostet?
Es war eine sehr spontane Nummer, müssen wir sagen, weil wir sind aus unterschiedlichen Richtungen gekommen. Auf der einen Seite haben wir uns ja die junge Zielgruppe angeguckt, da ist schon Technologie als Thema gewesen und die FI und Microsoft sind eh auf einem Case gewesen, dass wir möchten uns virtuelle Welten, Metaverse, was auch immer mal einfach mal angucken. Und dann haben wir gesagt, lass uns auf einen gemeinsamen Nenner, die Messe kommt, OMR, dafür einen Case bauen und letztendlich haben wir, glaube ich, echt das in 2 Monaten runtergerockt.
Wow, das ist wirklich schnell. Du hast das vorhin so in einem Nebensatz erwähnt, aber in deinem Vortrag fand ich total spannend, wie du darüber gesprochen hast, über die Zielgruppen, also diese 2. einmal Z und Alpha. Magst du das nochmal ein bisschen erklären?
Ja, genau. Also es sind erstmal immer Buzzwords, also eine Generation beschreibt immer 15 Jahre. Also in einer Spanne von 15 Jahren kumuliert man die Menschen, weil die unter ähnlichen Einflüssen groß werden. Also die Gen Z 96, also 1996 bis 2010, und die werden als Digital Natives bezeichnet, weil in der Zeit ja das iPhone rauskam, Social Media Plattform und so weiter. Und die Generation Alpha folgt jetzt darauf, die beginnt 2010 ungefähr und geht noch bis 2025. Die werden noch geboren. Ach. Das heißt, die Jüngsten sind minus drei, sage ich immer. Also es dauert noch drei Jahre. Und 2,2 Milliarden Alphas gibt es schon. Und das ist die größte Generation an Menschen, die es jemals gab.
Und das sind wirklich Digital
Natives. Das sind die True Digital Natives, sozusagen die True Detectives, was das angeht, wenn ich mich mit Technologie beschäftige. Und das Spannende ist, die wachsen schon smart auf. Bevor die sprechen können, swipen die schon nativ. Die wissen schon so ein bisschen in Apps und so, wo ich raufklicken kann. Und das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, die Jüngsten sind gerade mal, oder die Ältesten sind ja gerade mal 12 Jahre alt, ne?
Habt ihr jetzt auch einem 12-Jährigen euer Spiel gezeigt?
Noch nicht. Wir haben es auch tatsächlich der Zielgruppe an sich noch nicht gezeigt, weil wir erstmal gesagt haben, bevor wir sozusagen was raushauen, müssen wir auch erstmal die Stakeholder, die wir hier so haben, mitnehmen auf die Reise. Die müssen erstmal verstehen, hinter Virtual Reality versteckt sich nicht nur Hype, das ist ja genau die Frage zwischen Hype und Realität, sondern das ist ein spannender Use Case, damit die sehen, so lernen junge Leute in ihrer nativen Umgebung. Und wenn das erste positive Feedback, das wir haben, das ist echt super, und dann müssen wir einfach im Nachgang gucken, dass wir echt auch mal mit der Zielgruppe, die zu uns im S-Hub mal einladen, dass sie dieses Thema einfach mal testen können auch.
Tatsächlich dann auch eine Weiterentwicklung ist ja geplant, ne? Das habt ihr gerade gesagt. Das ist dann, also jetzt gibt's das Level 1, das ist dieses kleine Spiel.
Genau.
Bisschen was über Aktien. Was sind da so für Begriffe, die ihr da erklärt in dem Spiel?
Ja, genau, guter Punkt. Also du hast sozusagen nicht nur das Trading Board, sondern in diesem House of Trading hast du sozusagen so Gemälde, und da kannst du hingehen und da kannst du dir so ein paar Begrifflichkeiten anschauen. Was ist eigentlich ein Depot? Was ist eine Aktie? Was ist ein Bear Market? Was ist ein Bull Market? Also so diese grundsätzlichen Begriffe mal erklärt, weil junge Menschen, die sollen ja nicht nur zocken, sondern zwischendurch auch so ein bisschen was mitnehmen und sagen, aha, okay, das wusste ich noch gar nicht. Und wenn ich mehr wissen möchte, gehe ich zu meinem Berater in die Filiale vielleicht mal. Und genau, du hast es richtig gesagt, Level 1 ist es halt wirklich als Experiment zu verstehen. Als Experiment, Prototyp, eine absolute Alpha-Version irgendwie von dem Ganzen. Und im Nachgang gucken wir mal mit Microsoft, mit der FI auch zusammen, wie wir diesen Case vielleicht auch nochmal weiterentwickeln können.
Und wovon träumst du? Finance Forward? Also wohin soll es gehen, nach deiner Meinung?
Ja, ich glaube, nach der Finance Forward, ich glaube, ich finde es cool, wenn wir diesen Case nochmal mitnehmen. Man muss aber auch fairerweise sagen, da ist noch ganz viel draußen. Also Microsoft hat ja nicht, hat ja auch ganz viele unterschiedliche Brillen, die HoloLens zum Beispiel. Da gehst du schon einen Schritt weiter. Du bist nicht mehr in VR, in Virtual Reality, sondern in Augmented Reality. Das heißt, du siehst, also wir sehen uns noch, aber in meiner Brille, die jetzt keine AR-Brille ist, sehe ich noch Bildschirme oder sozusagen eine Überlappung mit der realen Welt, wo ich dann vielleicht auch mit Gestik, die die Brille erkennt, drauf tippen kann. Aber du musst, um zu AR zu kommen, erstmal VR machen und verstehen können.
Okay, und jetzt erstmal in dieser VR-Version gedacht. Mhm. Was würdest du dir wünschen für dieses Jahr? Also, dass tatsächlich das Spiel einmal komplett existiert?
Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir noch mehr Sachen vom Aktienmarkt nachbilden, vom Kapitalmarkt. Was passiert mit bestimmten Ereignissen, ne? Wenn irgendwie ein Handelsstopp passiert oder so, dann brechen die Kurse vielleicht ein. Also viel, viel mehr Facetten nochmal mit reinbringen, das Game nochmal ausweiten und vor allen Dingen zur Verfügung stellen, damit du das zu Hause mit deiner Brille vielleicht auch runterladen kannst und zu Hause testen kannst.
Okay, und die Rückmeldung, das hast du gerade schon angedeutet, waren jetzt hier erstmal in diesem kleinen Rahmen ganz positiv?
Die waren positiv, wir haben es ganz unterschiedliche Menschen waren hier, sozusagen unsere Koordinatoren aus der Sparkassenwelt waren sozusagen da. Wir hatten aber auch Externe, die einfach so ein bisschen mal auf dem Stand gekommen sind und sich das angeguckt haben. Das Feedback war, es ist echt lustig. Also es ist lustig zu sehen, wie sich die Meinung so schnell ändern kann von, ach, das braucht man doch gar nicht. Dann setze ich die Brille auf und sage so, wow, was ist das denn? Weil man darf nicht unterschätzen, diese Grafik und die Immersion, die ist echt weit fortgeschritten. Also es ist nicht so, dass das in 10 Jahren in der Zukunft liegt, sondern es ist jetzt da.
Okay, jetzt hast du vielleicht auch einen anderen Blick darauf bekommen, wie kann eine Bank in der virtuellen Welt stattfinden? Du hast gesagt, ja, Filiale haben wir ganz bewusst nicht gebaut, sondern eben uns was anderes überlegt. Was wäre jetzt deine Antwort auf diese Frage?
Also erstmal die Frage haben wir uns auch gestellt. Wie kann eine Bank, vor allem wie kann die Sparkasse in virtuellen Welten stattfinden? Und wir haben uns erstmal angeguckt, was machen andere Banken? Und es gibt tatsächlich noch nicht so viele Use Cases. Du hast JP Morgan, die haben als allererste Bank im Decentraland, das ist sozusagen eine andere virtuelle Welt in diesem ganzen Konglomerat, eine virtuelle Filiale aufgebaut. Da konntest du reingehen, kannst du dir auch Informationen durchlesen. Aber das war für mich erstmal ein Marketing-Case, damit man sagt, guck mal, ich beschäftige mich mit dem Thema. Dann gab es eine andere, eine koreanische Bank, Kokomu hieß sie, glaube ich, und die hat wirklich angefangen, dass ich da irgendwie auch schon Geschäftsstrecken abschließen kann. Also ich kann im virtuellen Welten zum Beispiel eine Finanzierung abschließen und da sage ich, okay, da fängt es an, so langsam spannend zu werden, wo wir dann auch als Sparkasse sagen, guck mal, das sind Cases, die müssen wir uns mal angucken.
Okay. Im Metaverse geht es ja ganz viel um Krypto und NFTs. Ist ja eigentlich auf jeden Fall hier gerade so ein bisschen zu beobachten, Konkurrenz zu den klassischen Finanzsektor. Mhm. Warum will die Sparkasse überhaupt da rein ins Metaverse?
Ja, warum will die Sparkasse rein? Also als erstmal Innovation Hub gucken wir uns natürlich immer Trendthemen an und wir merken gerade, also wir gucken uns ja immer unterschiedliche Zeithorizonte an und merken gerade AR, VR, also diese ganzen unterschiedlichen Realitäten, die stehen nah am Horizont und wir sprechen auch viel mit der Zielgruppe, auch mit jungen Leuten und wir hören einfach, also Gaming und Social Interaction, das ist da, das bewegt die Zielgruppe und wenn wir merken, das bewegt die Zielgruppe und wir hören immer mehr Stimmen, heißt das für uns als Bank, da müssen wir eigentlich auch stattfinden, weil gerade Transaktionsgeschäft in virtuellen Welten betrifft uns doch total als Sparkasse. Wie kann ich denn in virtuellen Welten bezahlen? Wie kann ich denn meine Kleidung kaufen? Und da müssen wir eine relevante Rolle spielen als Sparkasse.
Und wenn ich jetzt so ans Metaverse denke, dann denke ich eher so an Neo Broker, Reddit oder Sandbox. Nicht an die Sparkasse, ganz ehrlich gesagt. Was können die Sparkassen mir denn bieten? Also welche Währung ist da vielleicht?
Ich glaube, die Sparkassen können erstmal einen einfachen Weg für Zahlungsmöglichkeiten bieten. Also wir kommen ja gerade, ich habe ein Girokonto irgendwie, ich habe meine Visa und meine Kreditkarte irgendwie, Visa und Mastercard, aber sozusagen einen einfachen Zugang, vielleicht mit einem Klick, dass ich gar nichts mehr großartig einrichten muss, sondern vielleicht einen Schlüssel habe, einen Key habe, ein Wallet habe, den ich ganz einfach verbinden kann und ich in virtuellen Welten oder Metaverse alles schnell und einfach kaufen kann, das gibt es gerade so noch nicht. Und ich glaube, wenn man da als Sparkasse sich das Transaktions- und Payment-Geschäft nochmal genau anschaut, das könnte echt spannend sein als möglicher Use Case.
Ja, du sprichst ja auch ein Thema an, eigentlich Vertrauen. Ne? Sparkassen ist im Moment ja auf jeden Fall noch so da. Da kann ich hingehen, da ist mein Geld gut aufbewahrt. Vielleicht ist das ja auch irgendwie so die Brücke. Ne?
Ja, Vertrauen vor allen Dingen, also was wir bei der Zielgruppe bemerken, Werteverständnis ist total wichtig. Ne? Also eine der drei Säulen ist Sicherheit. Also die Generation, ob das jetzt Z oder Alpha ist und auch deren Eltern, die darf man immer nicht vergessen, Sicherheit ist so wichtig. Und das kann ich verstehen, weil die Menschen wachsen ja in sehr volatilen Zeiten auf. Ne? Eine Corona-Pandemie, irgendwie Krieg, Inflation, immer ein Jahrzehnte, Ereignis nach dem nächsten. Aber wenn ich als Sparkasse einen Ankerpunkt habe, der Sicherheit vermittelt, was will ich denn eigentlich mehr? Und da muss ich auch sagen, so Neobroker und Neobanken können das nicht immer so mega gut vermitteln.
Okay. Und verrate du mir jetzt nochmal, wenn ich dir jetzt 30.000 in bar geben würde, würdest du die nehmen oder einen Bitcoin?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde einen Bitcoin nehmen, tatsächlich. Aber ich bin kein Fan von Bargeld. Ich habe nie Bargeld dabei, nur noch meine Apple Watch und zahle damit alles. Aber ich glaube tatsächlich an diese Technologie. Also man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen sozusagen diesem Hype, ich investiere, weil ich da irgendwie schnell reich werde und mir irgendjemand was sagt. Aber die Technologie dahinter und dieses Werteverständnis, dass ich diesen Bitcoin auch mal halte, für mehr als 12 Monate vielleicht, das könnte schon spannend sein. Deswegen ja, ich bin eher Seite Krypto.
Okay, und verrate mir jetzt zum Schluss, wir sind auf der Suche nach der großen Alles-Digital-Playlist. Was für Musik hörst du, um so richtig schön abzutauchen? Weil auch im Metaverse wird es ja sicher Musik geben. Wenn du die VR-Brille aufsetzt, was hörst du dann gerne?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Musik gehört mit der Brille, weil ich mich echt immer konzentrieren muss auf das, was da passiert. Aber grundsätzlich bin ich gar nicht so ich höre gar nicht so entspannte Musik, sondern bin eher so der Elektro-Fan und höre zum Beispiel gerne Kraftklub als Beispiel. Die sind ja heute Abend auch hier, vielleicht sehe ich den noch. Aber ja, das kann ich sehr empfehlen. Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und das war eine Folge von Alles Digital, der Podcast von der Finanzinformatik. Den gibt's natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ich verabschiede mich und sage vielen Dank und tschüss.